Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wenn ein Broker bei einer Bank in einem einzigen Jahr mehr Geld als Bonus kassiert, als ein Arbeiter in seinem ganzen Leben verdient, dann löst das bei den bescheiden Verdienenden Unmut aus. Vor allem, wenn der hochbezahlte Broker mithilft, eine Wirtschaftskrise auszulösen und dann dafür nicht einmal bestraft wird, sondern weiterhin Boni kassiert. So nicht mehr, findet die schweizerische Finanzmarktaufsicht FINMA und hat heute also Richtlinien für die Auszahlung von Boni veröffentlicht. Eine absolute Obergrenze für Boni hat die FINMA aber nicht festgelegt. Warum eigentlich nicht? Was sollen die neuen Boni-Richtlinien bewirken? Fragen an FINMA-Direktor Patrick Graflaub. Susan Brunner hat ihn heute Morgen in seinem Büro in Bern getroffen.
Das Tagesgespräch.
Mit Spannung haben wir die Boni-Richtlinien von der FINMA erwartet, Patrick Graflaub. Aber, wenn man jetzt durchliest, ist es gleich wie im Juni, es hat keine fixe Obergrenze. Also nicht eine Zahl oder ein Bonus darf nicht mehr als eine halbe Million oder eine Million sein. Warum nicht?
Wie wir schon im Juni gesagt haben, ist es nicht unsere Aufgabe als Aufsichtsbehörde. Wir sind Aufsichtsbehörden über Banken und Versicherungen primär. Die Frage zu regeln, wie viel, was ist ein gerechter Lohn für eine Leistung, das ist zutiefst politische oder sogar moralische Frage. Dafür sind wir nicht die Richtigen und auch nicht verantwortlich. Wo wir verantwortlich sind, ist Rahmenbedingungen zu setzen, dass das Risikomanagement von den Banken, von den Versicherungen, die uns unterstehen, dass das möglichst gut funktioniert. Und darum haben wir uns zu Vergütungssystemen geäussert, weil wir zur Überzeugung gekommen sind in der letzten Zeit, vor allem in der letzten Krise, dass auch falsch angelegte Vergütungssysteme eben einen Beitrag leisten zu unvernünftiger Risikonahme.
Jetzt die, die zuhören und die vielleicht, ich weiss nicht, beim Bund gearbeitet haben, als Angestellte gearbeitet haben, die arbeiten ja bei Lohnklassen. Und die sagen jetzt sicher, ja gut, der Herr Raffler, wenn er jetzt den Lohn festgeschrieben hat, dann hätte er auch den Lohn von seinem ehemaligen Chef bei der Swiss Re müssen festschreiben. Und darum geht das irgendwie gar nicht. Also es ist nicht nur eine moralische Frage, sondern auch ein Druck, wenn Sie jetzt würden, einfach eine Zahl rausgeben.
Nein, also ich glaube, das wäre ungerechtfertigt, Diana. Wir legen sehr viele Zahlen fest, die durchaus auch mehr wehtun bei den Unternehmen. Wir legen Mindestkapitalvorschriften fest, wir legen Risikoverteilung oder Kreditverteilungsvorschriften fest. Wir intervenieren schon auch mit Zahlen, mit zahlenmässigen Vorgaben. Aber in dem Bereich, wenn es darum geht, was ist die richtige Lohnhöhe, dort sind wir eindeutig nicht die Richtigen. Dort sind wir auch im Grunde noch gar nicht befugt, das zu machen.
Gut, jetzt hat es ja keine Zahl drin, Patrick Raffler. Trotzdem, die Richtlinien, die Sie rausgeben, die sind bindend für die 7 grössten Banken, für die 5 grössten Versicherungen. Jetzt ganz konkret, wenn ich jetzt ein Beispiel nehme. Eine Bank ruft Ihnen an und fragt, darf ich einem Top-Anleger von meiner Bank einen Bonus von 4 Millionen Franken auszahlen? Was sagt da FINMA?
So etwas würde nie passieren, weil genau das Rundschreiben ja nur die Eckwerte oder die Leitplanken festlegt von dem Vergütungssystem. Das Telefon würden wir gar nicht entgegennehmen. Wir würden sagen, das müsst ihr selber beantworten. Was eventuell stattfinden wird oder was sicher stattfinden wird, das ist eine Diskussion über das System. Wie sind die Systeme angelegt? Passen die in die Vorgaben, die wir hier geben? Das wird sicher stattfinden. Und wir werden auch uns dann vergrössern und demonstrieren, dass auch in den effektiven Ergebnissen, also nicht nur in den sozusagen theoretischen Vorgaben, sondern auch in den effektiven Auszahlungen, die Risikosymmetrie, die wir eben verlangen, dass die auch tatsächlich gegeben ist. Aber wir werden nicht einzelne Löhne anschauen und ich glaube, das wissen die Beaufsichtigten auch, dass wir uns dazu nicht äußern.
Gut, jetzt sagen viele, sie schauen nicht einzelne Löhne an, aber jetzt haben sie doch gerade Boni-Richtlinien rausgegeben. Also wenn Sie jetzt anschauen, die Richtlinien, wie konkret funktioniert denn das? Also es ist die Rede von Aufschub einerseits, also dass man nicht den ganzen Bonus auszahlt, überkommt. Es ist zwar nicht eine Zahl, aber Sie nennen das Telefon nicht entgegen, aber wie würden Sie vorgehen, um zu schauen, wird denn das überhaupt eingehalten?
Also zum Beispiel sagen wir, dass je höher ein Bonus ist, umso mehr braucht es Aufschub. Das ist so ein Prinzip. Wir sagen nicht, bei 10% Bonus braucht es so viel Prozent Aufschub oder so viele Jahre Aufschub und bei 20, wir machen hier keine starre quantitative Vorgaben oder zahlenmässige Vorgaben, sondern wir machen hier, wir legen ein Prinzip fest und wir werden schauen, dass sowohl das System, das Modell von diesen Vergütungen, da gibt es Reglement für die Vergütungen, dass die dem entsprechen, dass die das irgendwie umsetzen und wir werden aber auch schauen, dass bei den tatsächlichen Bonuszuteilungen dann, also da schauen wir, aber da schauen wir nicht einzelne Namen an, sondern da schauen wir wirklich Kategorien an, zum Beispiel von Mitarbeitern, dass das tatsächlich auch so umgesetzt wird, wie wir uns das vorstellen. Aber es gibt immer eine Bandbreite und es gibt immer verschiedene Elemente, mit denen wir die Symmetrie, die wir eben verlangen, also dass man gewinnen kann, aber auch verlieren, alle das können, nicht nur die Bank, sondern auch die Mitarbeiter, dass die hergestellt ist.
Also zum nur mal auf das Telefon zurückkommen, das eben nicht stattfindet. Aber wenn jetzt eine Bank zum Beispiel sagt, also gut, ich will dem Mitarbeiter 10% von seinem Jahressalär, will ich ihm einen Bonus auszahlen oder 20%, dann gibt es, je grösser das ist, desto, also irgendwo ist die Zahl von 3 Jahren drin, wird das aufgeschoben. Es wird mir dann erst faktisch in 3 Jahren ausgezahlt oder ein Teil also unterwegs. Oder?
Es gibt 2 Möglichkeiten, die wir akzeptieren. Entweder wird alles für die Aufschubfrist wirklich aufgeschoben, also wenn man sagt 3 Jahre, dann ist 3 Jahre lang wird nichts ausgezahlt und erst nach 3 Jahren der ganze Betrag. Es ist aber auch möglich, dass man zum Beispiel ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel auszahlt oder irgendetwas anderes, wo am Anfang weniger auszahlt und am Schluss mehr. Was wir nicht würden akzeptieren, ist, dass der Aufschub zum Beispiel so gemacht wird, dass man sagt 3 Jahre, im ersten Jahr 80%, im zweiten Jahr 19% und im dritten Jahr 1%. Also das wäre jetzt wiederum, sagen wir, missbräuchlich und eben gegen das Prinzip.
Jetzt etwas, Patrick Rafflau, das man jetzt gehabt hat vor dieser Krise, ist, dass je höhere Risiken, dass man eingegangen ist, eigentlich desto mehr Boni hat man auch bekommen. Oder respektive, man hat es fast belohnt, wenn jemand höchstes Risiko eingegangen ist. Das will man jetzt weniger belohnen. Man soll nicht die höheren Risiken eingehen. Wie misst man Risiko?
Das ist tatsächlich nicht ganz einfach, aber das Problem, das haben wir schon heute. Also wenn wir das Risiko, wenn unsere Beaufsichtigten und auch wir als Aufsichtsbehörde uns kein Bild machen können vom Risiko, dann dürften wir ja gar nicht geschäften. Wir könnten auch gar nicht festlegen, wie viel Kapital braucht es, wie viel Liquidität braucht es. Also insofern bettet sich das eben ein in die Risikosteuerung, die heute schon stattfindet. Ich glaube, was der entscheidende Punkt im Rundschreiben hier ist, dass wir verlangen, dass man nicht nur auf der Bilanzgewinn abstellt, sondern dass man eben auf der, wir haben in der ersten Fassung ökonomischen Gewinn gesagt, wir sagen jetzt einfach Gewinn unter Berücksichtigung von eben Kapitalkosten und anderen Risiken, dass man auf das abstellt. Und das ist das, was in der Vergangenheit sicher zum Teil nur unzureichend gemacht worden ist.
Also wenn ich ein Beispiel nehme, das Sie selber mal zitiert haben, ist das 1 Million, wo langsamer erwirtschaftet ist, aber dafür dann wirklich da ist, ist eigentlich mehr wert wirtschaftlich als 1 Million, wo mit höherem Risiko erwirtschaftet worden ist. Das ist also heisst das, je länger dass man auf 1 Million muss warten, desto kleiner ist dann das Risiko?
Ich glaube, ich habe nicht gesagt, je länger man darauf warten muss, sondern mit, eben mit geringerem Risiko. Und das ist das Prinzip vom risikoadjustierten Gewinn. Der gleiche Gewinnbetrag mit hohem Risiko ist nach Abzug der Risikokosten eben weniger wert als der Gewinn mit geringem Risiko. Und das kann damit zusammenhängen, dass es länger geht, bis man so einen Gewinn erwirtschaftet. Es kann aber auch einfach ein intelligentes Geschäftsmodell sein oder irgendein anderer Grund.
Also das heisst, wenn ich mir überlege, es ist ja in der Natur eigentlich vom Bankgeschäft mit Risiko. Aber abwägen ist sehr eine Ermessensfrage in dem Sinn.
Ja, es ist eine Ermessensfrage einerseits, aber es ist natürlich anders. Auf der anderen Seite ist es auch eine Fähigkeit, es ist ein Skill. Also wenn ein Banker das nicht kann, dann ist er falsch am Platz. Nicht erst, wenn wir über Vergütungssysteme reden, sondern überhaupt, wenn wir über Risikonahme reden. Denn nachher muss eine Bank System haben, sie muss Prozesse haben und sie muss Leute haben, die die Fähigkeit haben und Kenntnis haben, um eben so Risikoeinschätzungen vorzunehmen.
Also ein Aufschub zum Beispiel von 3 Jahren von einem Bonus würde oder sollte bewirken, dass jemand denkt, ja gut, ich will, dass die Bank auch Gewinn macht oder gut wirtschaftet, weil sonst wird mir allenfalls der Bonus nicht ausgezahlt.
Das ist genau das Prinzip. Man zwingt oder man gibt Anreize, dass die Mitarbeiter eben nicht nur an das nächste Quartal oder vielleicht eben die nächste Bonusrunde denken, sondern an die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre, so lange wie die Risiko letztlich laufen oder eben noch nicht klar ist, was wirklich rauskommt. Die 3 Jahre sind übrigens nicht eine verbindliche Grenze, sondern das ist einfach eine Art Richtwert, wo man sagen, bei hohem Risiko ist das Minimum. Es kann durchaus auch länger sein, dort, wo das angemessen ist. Das wäre dann eben so durch den Verwaltungsrat festzulegen im Rahmen von so einem Vergütungsreglement durchaus auch längere Aufschubfristen, wenn das Sinn macht, zusammen mit dem Risikoprofil.
In Ihren Richtlinien braucht FINMA das Wort Nachhaltigkeitswirtschaften als wichtiges Kriterium für Boni. Jetzt ist das ein Begriff aus der Öko-Bewegung. Man meint damit schonenden Umgang mit Ressourcen, mit unserer Umwelt. Was meint denn FINMA mit nachhaltig? Ist das der Zeitrahmen von 3 Jahren, dass man mindestens 3 Jahre muss sagen, dass der Firma gut geht? Oder was ist mit nachhaltig gemeint?
Es ist genau wie in der Öko-Bewegung auch, es muss, oder in der Ökologie auch, es darf eben nicht nur auf einen kurzfristigen Erfolg und anschliessend kann das ganze Unternehmen zusammenbrechen, ausgerichtet sein, sondern es muss eben über eine längere Frist tragbar sein. Und ob das das 3 Jahre sind oder 4 Jahre oder 5 Jahre, das hängt davon ab, vom Geschäft, in dem man ist. Aber nachhaltig, und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, nachhaltig bedeutet, dass wenn ein Vergütungsmodell auf die Beine gestellt wird, wo man ja allen Leuten sagt, man muss ja den Leuten sagen, ihr arbeitet zu diesen Bedingungen, dann soll man das eben nicht jedes Jahr wieder müssen ändern, sondern dann soll das ein Modell sein, wo kann zum Beispiel auch eine Krise überstehen, wo ein Unternehmen mal weniger Gewinn macht und über einen ganzen Zyklus, also über mehrere Jahre eigentlich, kann als System in Kraft bleiben. Das ist das, was wir meinen mit nachhaltig.
Nachhaltiges Wirtschaftsdenken, das tut mich jetzt gerade, wenn ich das so höre, jetzt gerade aus, also wenn ich mir das vorstelle für Banken, Versicherungen, ist das fast so etwas wie ein Umdenken? Weil bis jetzt hat man immer eher kurzfristige Gewinne gehabt. Es ist von Quartalszahlen zu Quartalszahlen ist wichtig gewesen, sonst ist der Aktienkurs auf und runter gegangen. Ist das ein Umdenken? Ich meine, sind die Aktionäre mit dem einverstanden? Haben Sie mit denen geredet?
Also ich glaube, es ist vielleicht eine Gewichtsverschiebung, ein Umdenken ist es nicht. Also Nachhaltigkeit hat immer schon eine sehr große Rolle gespielt, müssen spielen, gerade in der ganzen Finanzindustrie. Aber es ist eine Gewichtsverschiebung und man hat sicher in den letzten Jahren oder eben vielleicht muss man sagen sogar Quartalen zum Teil sich zu kurzfristig orientiert. Wir haben im Rahmen von der Vernehmlassungsantworten haben wir von ganz vielen Leuten Antworten und Reaktionen bekommen, nicht nur von den Betroffenen, Banken und Versicherungen, auch von anderen, von Interessierten, von der Öffentlichkeit. Und das Prinzip von der Nachhaltigkeit ist eigentlich von niemandem in Frage gestellt worden oder irgendwo kritisiert worden.
Man hat jetzt schon lesen, dass gewisse Firmen, gerade in den USA, schon wieder angefangen haben, extrem hohe Boni zu zahlen. Die UBS hat für das nächste Jahr auch etwa 6 Milliarden schon mal auf die Seite getan. Für Boni kommt die FINMA nicht ein spät mit dem. Und man kann ja jetzt nicht alle Verträge können und sagen, also gut, jetzt müssen wir die FINMA-Richtlinie umsetzen.
Ich glaube, Nachhaltigkeit vom unternehmerischen Denken muss sich auch darin äußern, dass man natürlich probiert, die guten Leute und die funktionierenden Strukturen zu halten. Also ein nachhaltiges Vergütungsmodell, wo in einem schlechten Jahr eine Bank praktisch nicht mehr wettbewerbsfähig macht auf dem Arbeitsmarkt, wo ihr an alle Leute vorlaufen, ist ja auch nicht nachhaltig, weil eine Bank besteht zu einem grossen Teil besteht aus Kapital und aus Geschäftsprozessen, aber zu einem grossen Teil eben auch aus Mitarbeitern. Also insofern muss man das irgendwo miteinander in Einklang bringen. Was wir im Rundschreiben explizit verlangen, ist, dass je schlechter es einem Unternehmen geht, im Moment gerade, und das ist ja immer zyklisch, je schlechter es im Moment geht, umso mehr muss es einen Aufschub geben.
Von der Umsetzung?
Nein, nicht Aufschub von der Umsetzung von der Richtlinie, Aufschub von Bonuszahlungen. Weil damit kann man zwar die Leute adäquat entlöhnen, aber man tut gleichzeitig eben nicht die Gesundung gefährden. Also das ist eigentlich insofern auch das ein Element letztlich von der Nachhaltigkeit.
Aufschub Boni, noch eine technische Frage. Es gibt ja so etwas wie ein Steuerrecht. Und da hat man können lesen, dass auch wenn die Boni aufgeschoben wurde, dass man zum Teil schon Steuern drauf zahlen muss. Und dass im ganz extremen Fall jemand fast schon einen Kredit aufnehmen muss, wenn er einen Bonus in Aussicht hat, den er aber gar noch nicht in der Hand hat. Das ist ein Problem bei der Umsetzung dieser Richtlinie.
Das ist richtig, das ist eine Herausforderung. Das ist aber nichts Neues. Es gibt schon jetzt aufgeschobene Boni. Und es ist vielleicht mehr eine Indikation dafür, welchen Teil der Boni sollte nach Möglichkeit tatsächlich bar ausgezahlt werden. Im Minimum ist das ungefähr das, was man an Steuern zahlt. Es ist auch je nach Land natürlich unterschiedlich. Wenn werden die Steuern fällig, ist es im Moment von der Zuteilung, ist es im Moment von der Verfügbarkeit. Das muss man dort dann abwägen. Aber es ist sicher so, dass man, wenn man jemandem einfach gar keinen Bonus gibt, aber einen Haufen Bonus verspricht, dann hat man das Risiko, dass er auf diesem Versprechen muss Steuern zahlen und das dann halt aus dem Basissalär zahlen oder wenn er das nicht kann, bis sogar einen Kredit aufnehmen.
Patrick Graflaub, etwa 400 Leute wollen Sie bei der FINMA. Jetzt, wie viele von denen würden Sie jetzt abbeordern für die Kontrolle von der Umsetzung von diesen Boni-Richtlinien?
Wir werden die Umsetzungskontrolle in normalen Aufsichtsprozesse integrieren. Es wird also nicht eine separate Bonuskontrolleure geben oder Vergütungssystemkontrolleure geben, wie das zum Teil in anderen Ländern angekündigt worden ist, sondern es wird Teil sein vom normalen Aufsichtsprozess. Natürlich ist es ein zusätzlicher Aspekt, wo das Aufsichtspersonal muss kontrollieren. Insofern wird sicher auch bei uns zu einer gewissen Mehrbelastung kommen. Und in der Einführungsphase rechnen wir mit relativ vielen Fragen, mit relativ viel Diskussion. Und dafür haben wir jetzt noch jemanden abgestellt, der im Moment einmal für das zur Verfügung steht. Aber wir rechnen nicht damit, dass es das langfristig zusätzliches Personal kostet.
Also am Anfang Überstunden, aber nicht auf Dauer zum...
Überstunden machen wir alle, aber im Sinn von, am Anfang macht jemand eben das und nicht etwas anderes. Wir haben das, die Situation immer, dass wir uns überlegen, um welche Themen kümmern wir uns. Und wenn wir irgendetwas Neues einführen, irgendeine Regulierung, nicht nur jetzt für das Zuvergütungssystem, haben wir eigentlich immer jemanden abgestellt, wo am Anfang die Einführung begleiten und auch für Fragen zur Verfügung steht.
Jetzt haben Sie gesagt, dass nicht nur die Boni-Kontrolle, also ein ganzer Haufen Aspekte, den man muss kontrollieren muss. Jetzt, wenn ich so schaue, das Jahresbudget von der Firma ist etwa 90 Millionen. So über einen Daumen-Pilot verdient da etwa 200'000 im Jahr. Kennen Sie Spitzenleute, die zum Beispiel daraus kommen, bei komplizierten Finanzprodukten, kennen Sie die Spitzenleute über von Banken und Versicherungen zu dem Lohn? Das klingt ja fast ein bisschen lächerlich im Vergleich zu eben den Boni, die man zum Teil ausgezahlt hat.
Also der Durchschnitt ist, glaube ich, sogar noch etwas tiefer, aber bei uns ist es völlig klar, dass wir niemanden anziehen können, der nur wegen Geld arbeiten kann. Es sind auch nicht unbedingt die Profile, die wir anziehen möchten. Man muss bei uns auch ein gewisses Interesse für die Aufgabe haben, vielleicht das als Chance sehen, um Sachen zu lernen oder Sachen in Sachen hineinzusehen, die man anderswo nicht kann. Was wir suchen, ist der richtige Mix zwischen Leuten, die mit guten theoretische Grundlagen kommen, ab Uni, ab Fachhochschulen. Leute, die eine langjährige Erfahrung haben in der Aufsichtspraxis und eben dann auch einzelne Leute, die aus der Praxis kommen. Die Leute, die nehmen einen Lohnverzicht in Kauf, wenn sie zu uns kommen, das wissen sie auch.
Also reuige Banker zum Beispiel.
Aber sie sind in der Regel dann motiviert durch die Aufgabe oder wollen einmal etwas anderes machen und es ist uns im Moment möglich, hier Leute anzuziehen. Völlig klar ist, also sag's nochmal, wenn wir jemanden, also nur mit dem Geld jemanden zu einem Wechsel bewegen, da haben wir keine Chance, das probieren wir gar nicht.
Noch zum Schluss, unglaubliche Fehler sind begangen worden, dass es zu dieser Finanz- und Wirtschaftskrise gekommen ist. Die meisten Leute kommen ohne Strafe davon, sondern eben zum Teil werden schon wieder Boni ausgezahlt. Es gibt immer noch viel Ärger. Jetzt, Sie haben einmal gesagt, man muss die Lehre aus dieser Krise ziehen. Und dumm ist eigentlich nur der, der zweimal den gleichen Fehler macht. Hat man die Lehre gezogen?
Ich glaube, wir sind dran, Lehre zu ziehen. Ich hoffe, wir ziehen sie konsequent genug und auch international konsequent genug. Es ist sicher einiges jetzt unterwegs an, ich würde nicht mal sagen zusätzlicher Regulierung, sondern einfach Verschärfung von bestehenden Vorschriften. Ich glaube auch, das Management, das zum Teil ja ausgewechselt worden ist, von den Unternehmen, nicht nur in der Schweiz, die haben auch ihre Lehren gezogen. Die sind auch sich bewusster über Risiken, über Blasenbildung, und gehen mit dem verantwortungsvoller um. Es ist aber sicher ein sehr schwieriger Moment, weil wir gleichzeitig natürlich bereits wieder hören, man solle auch nicht zusätzliche Verschärfungen machen, man solle die Wettbewerbsfähigkeit nicht schwächen. Und diese Argumente hören wir natürlich in allen Ländern. Und wenn alle Länder nur auf das hören, dann passiert nichts.
Also das heisst, dann werden auch die Richtlinien, die sie gemacht haben, ändern können wie ein Tropfen auf einen heissen Stein?
Die Vergütungssysteme sind ja nur ein kleines Mosaiksteinchen. Das darf man nicht überbewerten. Es ist wichtig, aber es ist nicht das, was alle Probleme in Zukunft löst. Und dort, bei diesen Vergütungssystemen, stellen wir jetzt fest, im Gegensatz zum Mai, Juni, wo wir dort noch sehr unsicher waren, dass es eigentlich einen internationalen Konsens gibt. Und jetzt auch die Umsetzung sehr dezidiert an die Hand genommen wird in den Märkten oder Ländern, die jetzt für uns die wichtigen Länder sind. Auch in anderen Bereichen, wenn es um Kapitalvorschriften geht, Liquiditätsvorschriften, dort ist der Konsens, der internationale Konsens, relativ gut. Es ist völlig klar, am Schluss ist es ein Abwägen von den verschiedenen Interessen. Es ist auch eine Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Interessen, wo man wird sehen, was daraus herauskommt. Ich glaube, eine Lehre, die recht unbestritten ist, ist auch, dass man etwas muss unternehmen für die Verletzlichkeit oder die unnötige Verletzlichkeit durch Vernetzung irgendwo besser in den Griff zu bekommen. Also das Thema zentrale Gegenparteien, zentrale Handelsplattformen. Ich glaube, da gibt es auch einen relativ breiten Konsens. Auch das, denke ich, stimmt mir jetzt eher optimistisch für die Zukunft. Aber zukünftige Krisen wird es sicher geben. Und man wird sicher auch wieder überrascht werden von zukünftigen Krisen. Unsere Aufgabe ist, sie möglichst frühzeitig zu verstehen, wer etwa wie verletzlich ist auf solche Krisenerscheinungen. Ich glaube, wenn wir uns würden für uns in Anspruch nehmen, können Krisen vorhersagen oder sie sogar verhindern, dann wäre das wahrscheinlich ein übertriebener Anspruch an eine kleine Aufsichtsbehörde, wie wir da sind.
Patrick Rottlaub, herzlichen Dank für das Gespräch.
Der Direktor von der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht FINMA, der Patrick Rottlaub, war Gast im Tagesgespräch bei der Susanne Brunner.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.